Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und es gibt wieder was ganz Neues, nämlich bei mir ist ein altes Gesicht, Christian. Mensch, zweimal nicht dabei gewesen, jetzt wieder da. Und wie geht's so als Papa?
Ja, wenig Schlaf, aber ansonsten, es wächst.
Gut über den Winter gekommen?
Ja, ich muss jetzt mal ein wenig respektlos werden.
Hast du denn schon das neue Gelegenheitsspieler-Jahrbuch gekauft?
Selbstverständlich, es befindet sich im Zulauf.
Echt? Du hast schon gekauft?
Nein.
Nein, der kommt auch auf die blöde Idee. Aber ein paar Blöde da draußen gibt's ja. Und das gibt's nämlich bei Amazon zum Beispiel und bei allen guten Buchhändlern. Informationen dazu auf gelegenheitsspieler.de oder zum Beispiel auch auf spiele-podcast.de oder einfach bei Amazon mal Gelegenheitsspieler eingeben in der Suche. Dann findet man's auch. Auch die Jahrbücher vom letzten und vorletzten Jahr. Und auch wenn du es nicht glauben magst, ist ein tolles Ding. Sieht gelb aus.
Stimmt, nachdem es im letzten Jahr grün war und davor blau.
Ja, du hast das Gelb verbrochen, ne?
Dann ich weiß, schon.
Du wolltest gelb dieses Jahr.
Ja. Ich wollte nicht gelb, aber ich habe es anders hinbekommen.
Okay, was wird es nächstes Jahr werden? Wird noch nicht verraten, oder? Muss jeder selber kaufen.
Rosa wäre mal eine Sache.
Also auf jeden Fall Spielspaß und Spannung auf fast 180 Seiten in Farbe.
Das durchgehend Farbe, genau.
Vielleicht, ja. Ganz garantieren können wir es nicht, aber es dürfte so sein. Hm. Gehen wir fast von aus. Für praktisch ja geschenkte 17,99. Schöneres kann man sich für den Sommer nicht wünschen. Viel Schöneres als zum Sommer gibt es eigentlich auch nicht. Jedes Mal so Ende Mai ist es ja dann so, kommt die Zeit, wo die Jury des Spiel des Jahres ihre Entscheidung bekannt gibt. Erstmal nur die Nominierung. Nachher die echten Spiel des Jahres Bestimmung bzw. die Bestimmtheit des Spiel des Jahres kommt ja erst dann noch zwei Monate später. Aber jetzt wissen wir schon mal, was es denn sein könnte. Und wir können sie einmal kurz durchgehen und dann können wir mal über die einzelnen Spiele reden. Ne, wir fangen einfach oben an. Nominiert sind 5 Spieler nämlich, unter anderem Dominion von Hans im Glück.
Ja, das ist so das am wenigsten überraschende Spiel. Vor allem in der Spielerszene wurde das ja als das Überspiel des Jahres gehandelt. Insofern wundert es mich nicht, dass die Jury des Spiels des Jahres das Spiel auch draufgesetzt hat. Ein Deckbauspiel, das Deckbauen, das aus den Sammelkartenspielen in ein Brettspiel oder in ein klassisches Kartenspiel irgendwie inkorporiert.
Ja. Also eben ein Kartenspiel, ne?
Genau. Ich bin offen gestanden sehr skeptisch, ob Dominion das Rennen macht, weil es eigentlich, finde ich, nicht so wahnsinnig familienkompatibel ist. Also man muss sich schon vorher einigermaßen die Karten angucken. Man braucht ein, zwei Partien, dass man wirklich ein bisschen den Bogen raus hat, wie es funktioniert. Man kann es auch trefflich falsch spielen, dann macht es nämlich auch keinen Spaß. Also es gibt ein paar Schattenseiten bei Dominion, die mich daran zweifeln lassen, ob das Spiel des Jahres wird.
Na, ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Es gibt ja schon eine Podcast-Folge dazu. Und ich fand das Spiel ja richtig gut. Und insbesondere, wenn ich mir mal die 5 Spiele angucke, die da nominiert sind, wir werden ja gleich die anderen auch nochmal benennen, dann finde ich, ist es doch das Spiel mit der tiefsten Innovationsgröße, kann man das sagen? Mit der höchsten Innovationstiefe.
Mit der größten Innovation. Also
das ist einfach innovativ.
Ja.
Jetzt haben wir es doch. Und?
Der Witz ist, ja, ich finde, je öfter ich Dominion spiele, desto langweiliger finde ich es eigentlich, weil es doch irgendwie immer auf dieselben 3,5 Strategien hinausläuft.
Warum spielst du es dann überhaupt noch?
Ich spiele es eigentlich auch nicht mehr, das ist genau der Witz. Und ich habe Dominion am Anfang relativ häufig gespielt und dann, ja, diese Geschichte mit der Geldstrategie und ganz bestimmte relativ mächtige Karten, die man einfach exzessiv in sein Deck nimmt, ja. Also ich fand es dann irgendwann nicht mehr so reizvoll, mich damit noch weiter auseinanderzusetzen. Da finde ich, gibt es andere Spiele, die mehr Atmosphäre bringen. Aber das ist ja jedem selber belassen.
Aber was ich dir zustimme, ist, glaube ich, und das ist ja immer eines der Kriterien auch für Spiel des Jahres, ob die Frage wirklich jetzt beantwortet wird, dass es sehr familienkompatibel ist. Also ich glaube, für Spieleleute, und das sind ja die in den Foren diskutieren, da ist es, glaube ich, schon so was, was gut funktioniert, aber bei Nichtspielern so dieses Deckbau und so, das kennt eigentlich nicht, wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat, vorher nicht. Und somit ist es dann doch irgendwie sehr neu und dann vielleicht doch sehr anders als so die Brettspiele, die es bisher so als Spiel des Jahres gab. Wurde noch nie ein einziges Spiel des Jahres, was nur ein Kartenspiel war.
Nö, die waren zwar schon regelmäßig nominiert, aber haben es nie geschafft.
Lassen wir uns überraschen. Vielleicht wird es ja, das wäre der zweite Kandidat, Fauna von Huch & Friends, entwickelt von Friedemann Friese. Obwohl da keine grünen Haare, glaube ich, drauf sind. Ist ein Spiel, das hast du, glaube ich, noch nicht gespielt.
Nein.
Aber ich habe schon ein paar Mal gespielt und auch für gut behalten, findet man auch im Gelegenheitsspieler und dann die Rezension. Weil es ist eigentlich zwar ein Spiel, wo man bestimmte Eigenschaften von Tieren raten muss. Klingt erstmal unheimlich langweilig und etwas, wo immer die Besserwisser vermeintlich gewinnen und es dann auch irgendwie nur nervig ist, mit solchen Leuten zu spielen. Nein, hier ist es gerade durch die Spielmechanismen gelungen, dass man, ja, man hat so verschiedene Möglichkeiten, kann bestimmte Felder setzen und ist also fast so eine Kombination aus Poker und ich rate mal, wie lang ist der Schwanz eines Tieres. Oder wie groß ist das Tier oder wo ist es zum Beispiel angesiedelt? Also eigentlich eine, finde ich, sehr pfiffige Kombination, sehr familienfreundlich. Man lernt auch noch was, also auch noch pädagogisch wertvoll und hat ein schönes Spielbrett und ist einfach so, dass es mir richtig Spaß gemacht hat.
Ja, Finca, das wird wahrscheinlich das Spiel, was dem klassischen Brettspiel am nächsten kommt. Es ist so eine Art Obstgarten für Erwachsene, auf einem Windrad umherziehen, Ressourcen einsammeln und Dörfer beliefern. Relativ glückslastig, nicht so wahnsinnig strategisch, aber als Familienspiel relativ gut geeignet. Also wenn man sich die Zielrichtung des Spiels des Jahres ansieht, ist Finca durchaus ein ernstzunehmender Kandidat. Und ich finde Finca familientauglicher als Dominion zum Beispiel.
Und ist auch von Hans im Glück. Also Hans im Glück gleich zweimal nominiert mit Dominion und Finca. Dann nehmen wir als nächstes Fitz, das hast du schon mal ausprobiert, von Ravensburger.
Ja. Fitz, ja, ganz kurz eine Mischung aus Tetris und Take It Easy. Alle Spieler haben so einen Tetris-Schacht vor sich. Dann wird eine Karte gezogen und der Stein, der in diesen Schacht versenkt werden muss, dadurch aufgedeckt. Dann versenken alle parallel diesen Stein in ihrem Schacht, ordnen ihn also dort an, wo sie ihn haben wollen. Und am Ende gibt es dafür Punkte. Punkte für bestimmte Felder, die freigelassen worden sind, Punkte für überstehende Felder, je nachdem, mit welchem Level man spielt. Fitz ist total nett, macht irgendwie ein bis zwei Partien Spaß und dann stellt man es wieder gerne in den Schrank. Also es ist nichts, was einen längerfristig fesselt. Das ist eine nette Unterhaltung für zwischendurch. Und ich glaube, Fitz ist ein bisschen das, was Blocks letztes Jahr auf der Liste war, das ist irgendwie nett, aber ich räume Fitz überhaupt keine Chancen auf den Titel ein.
Aber sehr gelegenheitsspielerfreundlich, glaube ich, ne?
Absolut, also die Einstiegshürde, glaube ich, ist tiefgrün und ich würde sagen, das kann man jemandem ohne Erklärung vorsetzen und einfach sagen, pass mal auf, wir fangen einfach an zu spielen, du siehst, während wir spielen, wie es funktioniert.
Er hat mich auch so ein bisschen an Ubongo erinnert.
Ja, ohne den Zeitdruck allerdings. Es gibt keine Sanduhr in dem Sinne, das heißt, alle drehen, also es wird eine Karte aufgedeckt und dann nehmen alle den Stein und versuchen ihn dann auf ihrer Tetris-Fläche irgendwie anzuordnen und nach unten rutschen zu lassen, ohne dass es aber dort um die Wette geht.
Mhm. Wieso, wer gewinnt denn dann, wenn es nicht um die Wette geht?
Wenn alle Steine aufgedeckt sind, dann wird geguckt, wie viele Steine oben überstehen, dann wird geguckt, welche Felder offen gelassen worden sind, wo Lücken entstanden sind. Dafür gibt es manchmal Bonus, manchmal Maluspunkte. Also es wird nachher am Ende das Feld ausgewertet.
Klingt auf jeden Fall nett, so wie du es ja auch beschreibst. Und der letzte Kandidat ist Pandemie von Pegasus. Das ist das Spiel, das mich, glaube ich, am meisten verwundert hat auf dieser Liste, dass es da drauf ist. Es ist nämlich, und das geht ja ein bisschen in diesem Trend des letzten Jahres, in dieses Jahr hinein, dass ja kooperative Spiele zurzeit gerade hoch im Mode sind. Und Pandemie ist einer dieser Vertreter, nämlich alle spielen gegen das Spiel. Das heißt, es gibt am Ende alles nur Gewinner oder nur Verlierer. Das heißt also auch, es gibt Zugmechanismen, wo das Spiel irgendwas passiert. Und es gibt eben Zugmechanismen, wo die Spieler was tun müssen. Und zu Pandemie finde ich, ich hatte ja auch schon eine Rezension dazu geschrieben, es ist nett, macht auch Spaß, die Partien, die wir gespielt haben, ist auch durchaus knifflig, wirklich gegen das Spiel zu gewinnen, weil man muss da versuchen, bestimmte Viren und Bakterien, nee, Viren sind es, glaube ich, die Ausbreitung davon zu verhindern, muss dafür verschiedene Sachen einsammeln, dann irgendwo hinfahren oder hingehen und das dort wieder aufbauen, einsetzen und wieder woanders was sammeln. Und das muss man versuchen, eben mit den Spielern koordiniert zu machen. Und die Regel ist auch so, dass wir alle von den Grundregeln zumindest miteinander sich unterhalten können und das Ganze absprechen können, wie sie es denn machen wollen. Das heißt aber auch, im Gegensatz zu solchen Spielen wie zum Beispiel Schatten über Camelot, wo immer noch so ein bisschen Individuelles dabei ist, geht das hier eigentlich komplett flöten und damit kann man es eigentlich fast auch alleine spielen. Also da ist auch eine Partie Sudoku ähnlich spannend, kann man auch zusammen irgendwie lösen.
Das ist ganz witzig, Dominion ist eine Art Multiplayer-Solitär, also man spielt mit ganz vielen Spielern zusammen, aber im Grunde spielt jeder für sich alleine. Pandemie ist eine Art Solospieler-Multilateral, man spielt eigentlich ein Solospiel mit ganz vielen Leuten gleichzeitig.
Genau, aber das macht natürlich trotzdem Spaß, also es ist ja nicht umsonst da drauf, es ist kein schlechtes Spiel, aber ich finde nicht, dass es jetzt wirklich Spiel des Jahres würdig wäre. Für mich wäre das jetzt zum Beispiel, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, Kandidat von dem, was für mich persönlich das Spiel des Jahres ist aus dieser Liste, ist Dominion. Und wenn ich mir noch überlege, dass natürlich die Familienfreundlichkeit dabei sein sollte, würde ich Fauna sagen. Also Mein Tipp, was es wirklich wird, ist Fauna. Was ich hoffe, dass es wird, ist Dominion.
Tja, ich finde eigentlich keins dieser Spiele wirklich persönlich überragend gut. Würde mich aber wahrscheinlich auch zwischen Finger und Fauna entscheiden. Also wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste.
Was für ein Glück, dass wir es nicht entscheiden müssen und ganz entlassen also gucken können, was dann im Juli wirklich da präsentiert wird. Wir können ja der Vollständigkeit halber noch erwähnen, was die Kinderspiele des Jahres werden könnten. Nämlich Curly Kuller von Selecta, das magische Labyrinth von Drei Magier, Land in Sicht von Ravensburger, nicht zu fassen von Zoch und Sovabu von Selecta. Also Selecta gleich zweimal wieder dabei. Ist eigentlich irgendwas von Herrn Knizia wieder dabei?
Ja,
Fitz ist von Knizia. Er könnte also schon wieder, könnte also jetzt jahrelang nie bedacht und jetzt letztes Mal ja zweimal, vielleicht wird er ja wieder
erkannt. Genau, kann man sich vorstellen, oder? Dann also endlich den Hattrick für Knizia. Naja, auch das ist ein Grund, warum Fitz definitiv nicht spezifisch wird.
Dann gab es auch Sonderpreise diesmal wieder. Und zwar einmal Sonderpreis Neue Spielwelten, was auch immer neue Spielwelten wirklich sein mögen, Space Alert oder Alert. Alert.
Ja, Space Alert auch wieder ein kooperatives Spiel, allerdings diesmal gegen die Zeit. Also Space Alert wohl eine Mischung, ich habe selber noch nicht gespielt, aber wohl eine Mischung aus Pandemie und Space Dealer.
Space Dealer war ja klasse.
Das Spiel, das früher Space Dealer hieß. Und,
the game formerly known as Space Dealer.
Genau.
Nee, stimmt. Damit hat es, glaube ich, definitiv was zu tun. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Wir haben schon mal versucht anzufangen, haben auch schon mal so eine halbe Stunde alles aufgebaut und angefangen zu lesen und dann waren wir irgendwie ein bisschen genervt, dass es doch ein bisschen sehr komplex war und haben es dann erstmal wieder in die Schachtel gepackt und dann können wir wieder von vorne anfangen, glaube ich. Aber wir werden es auf jeden Fall, da es jetzt ja einen Sonderpreis hat, definitiv nochmal eine Chance geben. Es soll ja von denen, die sich da durchgebissen haben, auch wirklich spaßig gewesen sein. Und dann gab es, ja, wolltest du noch was sagen?
Nee.
Nö, du holtest so Luft.
Ja, ich wollte gerade den Sonderpreis Partyspiel wie einleiten.
Der Sonderpreis Partyspiel ging dieses Jahr, Christian, verrat's uns.
An Gift Trap, ein Spiel, das auch keiner kennt, aber dafür im angloamerikanischen Bereich ganz viel Fame bekommen hat. Da bin ich immer gespannt, was es jetzt hier auf dem deutschen Markt macht. Witzigerweise, bevor es auf der Nominierungsliste auftauchte, wusste niemand, dass es in Deutsch erschienen ist.
Ja, bei Heidelberger ist es nämlich erschienen. Die sind ja auch eher Importeur fast, also eher so die größeren Spiele, die sie reinbringen, gerade aus dem angloamerikanischen Bereich. Und es geht hier darum, um das Problem, das, mit dem wir alle zu kämpfen haben, nämlich wir müssen Leuten was schenken. Und es gibt nur 8 Geschenke und die müssen wir anderen Leuten zuordnen. Und das ist wohl immer ein großer Spaß und viel Buhai und
Hallo
bei Gift Trap. Wir haben es beide aber auch noch nicht gespielt, also können wir noch nichts zu sagen. Werden wir aber noch machen, müssen wir jetzt ja.
Ich will nicht.
Du willst nicht?
Ich mag keine Partyspiele.
Christian ist eher
asozial.
Also spielt lieber mit sich, also spielt lieber alleine.
Ja, spielt lieber Pandemie. Genau. Alleine gegen das Spiel.
Okay, du ziehst dich jetzt mit Pandemie zusammen und ich rufe alle meine 1000 Freunde, die ich habe, an und frage sie, ob sie Lust haben, mit mir Gift Trap zu spielen. Gut, damit sind wir dann auch durch. Jetzt kann also munter drauf losspekuliert werden, was es denn wohl 2009 wird. Im Gelegenheitsspieler werden wir natürlich dann davon berichten. Wir werden hier im Spiele-Podcast davon berichten und wir werden viele Spiele auch davon berichten, die vielleicht sogar noch aus unserer Ansicht besser noch sind als die Spiele des Jahres. Also es lohnt sich durchaus weiter zu gucken und jetzt noch nicht die Spiele für Weihnachten zu kaufen. Genau. Da kann noch was kommen.
Also ich bin an sich, es wird ein Spiel mit F und es ist nicht Fitz.
Ja, vielleicht ist es doch Dominion. Gut, wir diskutieren noch länger weiter. Wir werden es noch ein bisschen die Köpfe einhauen. Bei dir merkt es ja keiner. Du hast ja keine Freunde.
Stimmt.
Dann sagen auf jeden Fall Wiederhören und auf Wiedersehen. Bis bald, der Henry.
Und der Christian.
Und tschüss.